Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. So geht Gartendesign.
Moin Moin aus dem schönen Hamburg. Stell dir einen Endreihenhausgarten vor. Schwieriges Wort für einen Podcast. Ja, so einen Garten, nicht riesig, aber für ein Reihenhaus doch großzügig. Vielleicht 10 Meter breit, 20 Meter tief. Ja, so ein Garten, der im Osten an den Nachbargarten grenzt. Das bedeutet, schaust du aus dem Wohnzimmerfenster hinaus, dann hast du auf der linken Seite den Nachbargarten. Rechts da führt ein Fußweg an dem Grundstück vorbei und geradeaus nach Süden, da geht dein Blick wunderbar weiter weg über Wiesen, über Felder, in der Ferne ein Wald, ein Kirchturm. Eine wunderbare Aussicht ins Grüne. Denn dieser Garten, das ist ja der letzte in einer Kette von Reihenhausgärten in einem ganz typischen Neubaugebiet. Ein Südgarten, ja, klein, aber fein. Denn in diesem Garten, da summt und brummt es. Tiere und Insekten sind hier genauso gern gesehen wie Blumen, Nachbarn und Freunde. Let's go, feiner, wilder Reihenhausgarten am Ende der Straße. In diesem Podcast habe ich dir natürlich ganz viele Pflanzen mitgebracht, Ideen, wie du deine Nützlinge im Garten unterstützen kannst, Vorschläge für die Gartengestaltung. Denn auch ein naturnaher Endreihenhausgarten kann vielfältig sein und gut aussehen. Was macht denn einen naturnahen Gartenstil eigentlich aus? Ich denke, so eine ganz eindeutige Definition, die gibt es da nicht. Gestalterisch, da gelten dieselben Prinzipien wie in jedem anderen Garten. Du kannst mit Kontrasten arbeiten, Sichtachsen, Proportionen. Naturnah, das bedeutet für mich vor allem, im Garten mit der Natur und ihren eigenen Gesetzen zu arbeiten und nicht gegen sie. Ein paar Grundsätze sind dabei allerdings wichtig. Pflanzen passend zu deinem Standort. Ja, an den Standortbedingungen, da kommt niemand dran vorbei. Insektenfreundlich, gerne heimisch. Wasser im Garten ist immer gut. Regionale Baustoffe, möglichst wenig versiegelte Fläche. Soweit zur Theorie. Let's go, lass uns jetzt mal einsteigen. Dein Blick, der fällt durch das Wohnzimmerfenster in den Garten. Gleich vorne, gleich hinter dem Fenster, eine Holzterrasse mit Tisch und Stühlen. Daneben auf der rechten Seite der Kinderspielbereich. Eine tolle Matschküche, ein Sandkasten und alles ist voll mit Förmchen, Stöcken, Steinen und einer prima Matschsuppe. Perfekt, so wollen wir das haben. Dein Blick, der schwenkt weiter in den Garten. Ein Rasenweg schlängelt sich vorbei an duftenden Blumen. Etwas weiter da hinten, da steht ein Baum. Nein, es sind zwei, die bilden eine Art Tor. Der Rasenweg, der führt deinen Blick weiter in den Garten. Immer tiefer führt der Rasenpfad. Und am Ende, da steht ein Fenster. Nein, ein Fensterrahmen mit Blick in die Landschaft. Das müssen wir uns mal genauer ansehen. Du gehst zur Terrassentür, machst sie auf und schreitest hinaus. Direkt auf die kleine Holzterrasse. Ein schönes Holzdeck. Nicht riesig, aber groß genug für einen Tisch mit 4 Stühlen. Und der Grill nebst Sonnenschirm, der darf natürlich auch nicht fehlen. Das Holzdeck, das ist leicht erhöht. So etwa eine Stufe Unterschied zum weiteren Garten. Du hörst meinen Podcast, du weißt, Höhenunterschiede gliedern deinen Garten, erzeugen Spannung, lassen kleine Gärten letztlich größer wirken. Eine ganze Folge dazu gibt es auch schon, hör da gerne mal rein. Aus der Küche hinter dir, da hörst du noch das Klappern von Geschirr und irgendwo in den Bäumen da vorne, da zwitschert ein Vogel. Auf der linken Seite des Holzdecks steht eine weiß gestrichene Mauer, eine Sichtschutzmauer zum Nachbargrundstück. Und hier geht es jetzt auch schon gleich los. Ich freue mich immer wie Bolle, wenn ich bei einer Gartenberatung Mauern im Garten habe. Das ist nämlich nicht nur Sichtschutz, das sind Raumkanten für deine Gartenzimmer. Im Garten, da braucht es Strukturen, genau wie in einer Wohnung. Hast du in deinem Garten nur Rasen und Hecke, dann ist das ein bisschen wie ein Einzimmer-Apartment, in dem Schlafen, Kochen und Arbeiten in einem Raum stattfinden muss. Und spätestens bei der Kombi aus Küche und Badezimmer wird das ein bisschen knifflig. dieses Holzdeck da, direkt hinter der Terrassentür. Das ist das erste eigene Gartenzimmer. Die Definition dieses Gartenzimmers, die Abgrenzung, die kommt durch den Höhenunterschied. Und die weiße Wand gibt zusammen mit dem Gebäude wunderbaren Rückenschutz. Da kann man sich richtig gemütlich niederlassen. Aber Wände im Garten, sei es jetzt diese weiße Wand zum Nachbarn oder vielleicht die Rückwand von deiner Garage, die können mehr als nur Struktur bei dir im Garten sein. Du kannst mit ihnen genauso arbeiten wie im Wohnzimmer. Nutze deine Wände, wirklich. Du kannst da Sachen dran befestigen, aufhängen, zusätzliche Ebenen im Garten schaffen. Wie wäre es mit einem Wandboard, einem Regal, einem Spiegel, einem Bilderrahmen oder einfach nur so ein einzelnes Regalbrett? Da kannst du Deko draufstellen, Windlichter mit dicken Stumpenkerzen oder Töpfe mit aromatischen Kräutern. Dann hast du da auf deinem Holzdeck immer gleich frisches Grün. Der Grill, der steht ja direkt daneben. Du musst da nur den Arm einmal ausstrecken und hast sofort frisches Rosmarin für deine Grillkartoffeln. Perfekt. Aber nicht nur für dich, wunderbar, sondern auch deine Gartenbewohner lieben aromatische Kräuter. Oreganum vulgare, der Oregano, der kommt ja ursprünglich vom Mittelmeer. Ein intensiv duftender Farbtupfer in Kräuterbeeten. Der eignet sich auch richtig gut für Blumentöpfe. Oregano ist super bienenfreundlich. Seine Blüten haben einen wirklich hohen Zuckergehalt. Dementsprechend ist er bei vielen Insekten heiß begehrt. Oder nimm Rosmarin, Rosmarinus officinalis. Es ist nicht nur eine beliebte Gewürz- und Heilpflanze für deinen Kräutergarten oder halt für deine Töpfe da oben auf dem Regalbrett. Es ist bienenfreundlich. Und was kannst du auch noch auf dieses Wandboard stellen? Keine große Sache, aber wichtig, eine kleine Schale mit Wasser, eine Insektentränke, ein flaches Terrakottaschälchen gefüllt mit ein bisschen Wasser, in der Schale ein paar Steine, bisschen Moos vielleicht noch, so kleine Inseln im Wasser. Die dienen Insekten als sichere Lande- und Trinkplätze, weil die wenigsten Insekten können schwimmen. Und warum genau da? Da oben auf dem Wandbrett. Nun, da hast du die Schale immer im Blick. Und das Nachfüllen, das ist ganz schnell gemacht. Mal ebenso. Das vergisst du vielleicht nicht so schnell wie da hinten die Schale irgendwo da hinten in der Ecke im Garten. Schon so eine kleine Schale, eine kleine Insektentränke ist ein wertvoller erster Schritt. Sie kann für Insekten wie Wildbienen oder Schmetterlinge an heißen Tagen wirklich eine lebensrettende Wasserquelle sein. Nur so ein kleines Schälchen. Aber jetzt geht's weiter in den Garten. Vom Holzdeck die eine Stufe runter und du befindest dich mittendrin im Staudenmeer. Rosa, violett, dazwischen immer wieder weiße Farbtupfer. Mitten durch das Blütenmeer führt dich ein schmaler, gemähter Pfad. Es ist ein ganz einfacher, grüner Weg. Ein Rasenweg, schlicht, zurückhaltend, führt er dich vorbei an den Stauden hinein in den Garten. Das Element eines Rasenweges, eines Pfades aus Rasen bei dir im Garten, das hört sich vielleicht einfach an, aber dieser geschwungene Weg, gerade in einem kleinen Garten, hat eine super Wirkung. Er zeigt nie alles auf einmal. Ein gerader Weg, der gibt den ganzen Garten sofort ja preis. Du siehst vom ersten Schritt an, wo dieser gerade Weg endet. Ein geschwungener Weg, der hält die Neugier wach, weil immer etwas hinter der nächsten Biegung auf dich wartet. Mal führt der Weg deinen Blick nach rechts, mal nach links. In einem großen Garten, da ist das ein schönes Extra. Ein kleiner Garten wirkt durch einen geschwungenen Weg größer, weil immer irgendetwas hinter der nächsten Biegung auf dich wartet. Zumindest glaubst du das, weil sehen kannst du es ja nicht. Dazu kommt, der Weg, der lenkt ja nicht nur deine Schritte, er lenkt deinen Blick. Dort, wo der Weg sich dreht, dreht sich auch deine Perspektive. Derselbe Garten sieht von drei verschiedenen Punkten auf dem Weg anders aus, obwohl er sich nicht verändert. An solchen Sichtpunkten kannst du wunderbare Blickfänge platzieren. Dann hast du eine Erlebnisreise von Blickfang zu Blickfang. Ja, und auch die Breite spielt eine Rolle. Ein schmaler Pfad, gerade so breit, dass eine Person durchkommt, der lässt die Pflanzen links und rechts größer wirken. Ein breiter Weg, dazu auch noch einfach nur schnurgerade da hinten hin, der würde den kleinen Garten sofort noch kleiner wirken lassen. Dieser Weg, der lenkt deinen Blick, deine Schritte, während zu beiden Seiten die Stauden ihr Ding machen. Schöner Kontrast vom einfarbigen Grün zu den vielfältigen Stauden. Ja, und diese Pflanzung, die wirkt natürlich. Ein wenig erinnert sie dich an eine Blumenwiese. Du bist auf dem Rasenweg, schaust in die Pflanzung. Dort drängen sich Blütenköpfe auf schmalen Stielen, rot-violette Tupfer neben weißen Tellerchen. Dazwischen tiefes Blau-Violett. Alles so dicht, dass kein Boden mehr zu sehen ist. Anmutige Witwenblumen. Die rot-violetten Knautia arvensis mit ihren kugeligen, dichten Köpfchen. Riesensalbei, der Salvia pratensis. Blau-violette Lippenblüten, Wiesenschafgarbe, Kartäusernelke und natürlich die Wiesenflockenblume, so ein bisschen struppig, finde ich, wächst die. Centaurea jacquea, rosa-purpuren Röhrenblüten. By the way, der Wiesensalbei, der hat einen eingebauten Trick, ja fast schon wie so ein Drehtürschloss. Will eine Hummel an den Nektar, dann muss sie mit ihrem Körpergewicht eine Art Platte herunterdrücken. Und das löst wiederum einen Hebel aus, der den Staubbeutelarm auf ihren Rücken drückt und die Hummel mit Pollen bestäubt. Das Besondere, das funktioniert nur mit Hummeln, weil die einfach schwer genug sind, diese Platte ja zu bewegen. Leichtere Insekten, die kommen schlichtweg einfach nicht rein. Als ich das für den Podcast recherchiert habe, da kam mir die Frage, wie schwer ist eigentlich eine Hummel? Ich habe nachgeguckt, eine Hummel soll durchschnittlich etwa 1,2 Gramm wiegen. Das ist ungefähr so viel wie eine Büroklammer. Eine Honigbiene zum Beispiel, die wiegt ungefähr, so habe ich gelesen, 0,08 Gramm bis hin zu einem Gramm. Eine Hummel ist also fast 15 Mal so schwer wie eine Honigbiene. Und genau diesen Gewichtsunterschied, den hat der Wiesensalbei genutzt, um seinen Mechanismus zu kalibrieren. Eine Honigbiene ist schlicht zu leicht. Die kommt da nicht dran. Eine Hummel, die ist schwer genug, ein Schwergewicht. Die drückt die Platte durch, löst den Hebel aus, bekommt den Pollen auf den Rücken und fliegt dann zur nächsten Blüte. Aber nicht nur Blüten findest du dort in diesem Staudenmeer. Dazwischen verbindend, strukturgebend immer wieder Gräser. Festuca ovina oder wunderbar Brizza media, das Zittergras. Es hat so lockere Rispen mit herzförmigen, nickenden Ähren. Weiter führt dich der Rasenweg durch den Blütentraum vorbei an weiteren Stauden. Scabiose darf nicht fehlen, strahlende Margariten, die Leucanthemum vulgare, Daucus carota, die wilde Möhre. Du hörst meinen Podcast, du weißt, ich liebe wilde Möhre, habe sie auch im Garten. Die hat so flache, weiße Doppeldoldenblüten. Dort hinten blüht ein Natternkopf, leuchtend blau. Heidenelke, der Dost darf nicht fehlen, das Origanum vulgare, kriechender Thymian. Wenn du beim Spaziergang an einem Natternkopf vorbeikommst, schau mal genau hin, der wechselt nämlich seine Blütenfarbe mit der Zeit, von rosa zu blau. Das ist ein Signal an die Insekten, welche Blüten noch frischen Nektar bieten. Ein wunderbares Blütenmeer in Violett, Blau und Weiß. Ja, Weiß. Siehst du sie? Die da mit den kleinen weißen Dolden, die Wiesenschafgarbe, Achillea millefolium. Ich wette, dein Blick, der ist bestimmt beim Wiesensalbei hängen geblieben oder beim satten Violett der Witwenblume. Die Schafgarbe, die darf man aber nicht unterschätzen. Denn diese Pflanze ist tatsächlich ein ökologisches Schwergewicht. Ja, über 80 Wildbienenarten nutzen sie als Pollenquelle. Ich glaube, ein gutes Dutzend ist sogar auf die Schafgarbe spezialisiert. Die sammelt ihren Pollen ausschließlich dort. Fällt die Schafgarbe weg, dann haben diese Bienen keinen Ersatz, keine Alternative. Einfach weg, aus. Und dann haben wir da noch über 30 Schmetterlingsarten, die ihre Blätter als Raupenfutter brauchen. Ja, und warum zieht diese weiße Blume so viele an? Die Dolde, das ist der Schlüssel. Hunderte kleine Einzelblüten sitzen dicht beieinander auf einer flachen Plattform, wenn man das so beschreiben kann. Fast so ein bisschen wie eine Art Landebahn. Für Insekten mit kurzem Rüssel, also für ganz viele Wildbienen, Schwebfliegen, ist das ein perfekt zugänglicher Nektar ohne Hindernis. Keine Röhre, kein Trick, einfach offen erreichbar für alle. Es muss nicht immer die riesengroße, auffällige Blüte sein. Achillea millefolium in deinem Garten, auf jeden Fall ein echtes Schwergewicht. Weiter geht dein Weg, vorbei an den Blumen, über den Rasenweg und da nach ein paar Schritten zu deiner Linken eine Strauchgruppe. Weißdorn, Crategus monogyna, ein wolliger Schneeball, Viburnum lantana. Über den Weißdorn haben wir ja schon in einer anderen Podcast-Folge gesprochen. Schauen wir uns doch mal den Viburnum lantana genauer an, den wolligen Schneeball. Ein aufrechter, reich verzweigter Großstrauch, der mit der Zeit 3,5 Meter kann der hoch werden, ähnlich breit. Seine Blätter dunkelgrün, runzelig und auf der Unterseite grau, filzig, behaart, fast wie Samt. Im Mai, Juni trägt er große, cremeweiße Blütendolden, bis zu 10 cm breit. Der Duft, ähnlich wie beim Weißdorn, kräftig, sage ich das mal vorsichtig so, für uns Menschen eher gewöhnungsbedürftig. Aber Käfer, Schwebfliegen, die sind total begeistert. Was ihn bei dir im Garten so wertvoll macht. Im Frühling gibt er Nektar für Insekten. Im Sommer Raupenfutter für, ich würde sagen, 10 Schmetterlingsarten, darunter der grüne Zipfelfalter. Im Winter hängen die Beeren noch am Strauch. Erst rot, dann schwarz und werden zur Winternahrung für Drosseln, Amseln, Gimpel, Rotkehlchen. Ungefähr 15 Vogelarten besuchen den wolligen Schneeball regelmäßig. Für uns Menschen sind die Beeren jedoch nicht geeignet. Für deinen Garten eine Bereicherung von Frühjahr bis Winter. Du setzt deinen Weg fort, gehst an der Strauchgruppe vorbei. Und auf einmal, hinter den Sträuchern auf deiner linken Seite, da öffnet sich der Raum und eine Bank taucht auf. Die hattest du von der Terrasse aus gar nicht gesehen. Und da steht sie jetzt, einladend, aus Holz. Und sie sagt zu dir, setz dich hin, hier darfst du sein. Ja, genau das ist die Botschaft von Sitzmöbeln im Garten. Egal ob Stuhl, Bank, Lounge-Sofa, Sitzmöbel, die geben deinem Garten eine positive Emotion. Und natürlich, was machst du? Du setzt dich auf diese Überraschungsbank. Die Sonne, die steht schon tief. Dein Blick, der geht nach Westen, in Richtung Sonnenuntergang. Du schaust in Richtung der schwindenden Sonne und vor dir, leicht links versetzt, eine der beiden Bäume. Es ist ein Apfelbaum, schon alt, knorrig. Und du schaust genauer hin, zwischen den Ästen, da hängt etwas. Das leuchtet in vielen bunten Farben. Das sind alte Flaschen, die schimmern im Gegenlicht. Grün, lila, gelb, Bernstein. Die Sonne, die steht genau richtig, scheint von hinten durch das Glas und plötzlich leuchten diese Gläser, als wären sie von innen beleuchtet. Kein Strom, keine Lichterkette, nur Glas und das richtige Licht im richtigen Moment. Ein kleines Lichtspektakel. Du als Zuschauer. Ein kleiner Moment für dich im Garten. Genau das ist der Trick dabei. Gegenlicht. Sonne, die durchs Glas fällt, wird gefärbt und gestreut, fast wie so bei einem Kirchenfenster. Das sieht völlig anders aus, als wenn du dasselbe Glas einfach nur frontal anstrahlen würdest. How to do? DIY? Denkbar einfach. Alte Marmeladengläser oder kleine Flaschen sammeln, mit Wasser und ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe füllen, alles gut verschließen, an Kordel oder Draht in einen Baum hängen. Wenn du das dauerhaft haben möchtest, dann nimm direkt farbiges Glas, das verblasst nicht. Das ist etwas anderes als eingefärbtes Wasser. Einziger Punkt, der wirklich wichtig ist, der wirklich zählt, die Himmelsrichtung. Die Sonne muss hinter den Gläsern stehen, nicht davor. Abends nach Westen, morgens nach Osten, je nachdem, wann du diesen Effekt bei dir im Garten haben möchtest. Dann sitzt du dort auf deiner Überraschungsbank, schaust in den Sonnenuntergang und zwischen den Zweigen des alten Apfelbaums leuchtet es rot, blau, violett. Im warmen Abendlicht geht es weiter in den Garten, zurück zum Rasenpfad in Richtung Süden, in den hinteren Gartenbereich. Vor dir liegen die beiden Obstbäume, die du schon von der Terrasse aus sehen konntest. Sie stehen ja fast spiegelbildlich sich gegenüber, links und rechts vom Weg. Und ihre Kronen, die neigen sich zueinander, bis sie sich oben ja schon berühren. Das Ergebnis? Ja, fast ein natürliches Tor. Ein grüner Bogen, durch den du auf den restlichen Garten zugehst. Ganz typisch für alte Apfelbäume ihre knorrigen, leicht schrägen Stämme, die nie ganz gerade nach oben wachsen, sondern sich im Laufe der Zeit ja eine eigene, individuelle Linie suchen. Genau das, finde ich, das macht ihren Reiz ja aus. Und sie leisten definitiv mehr, als einfach nur knorrig schön auszusehen. Im Frühling, wenn sonst noch wenig blüht, sind Apfelblüten eine ganz wichtige Nahrungsquelle für Wildbienen. Im Herbst, wenn die ersten Äpfel zu Boden fallen, dann tanken hier Admiralschmetterlinge Energie für ihren Flug in den Süden. Zwei Jahreszeiten, ein Baum, zwei völlig unterschiedliche Lebensrettermomente. Du stehst zwischen den beiden Apfelbäumen, schaust nach oben, das Blätterdach ist dicht, aber nicht geschlossen. Gestalterisch erfüllen diese Bäume eine ganz klare Funktion. Sie rahmen nicht nur den Weg, sie geben dem Garten eine Art, kann man sagen, Vorhang oder Schwelle. Du gehst hindurch und betrittst sozusagen einen neuen Gartenraum, auch wenn dich rein physisch nichts auffällt. Das ist diese ganz typische Wirkung von Durchgängen in der Landschaftsarchitektur. Es braucht nicht immer ein Tor und eine Tür. Diese beiden Apfelbäume, die markieren einen Übergang. Von einem Gartenzimmer geht es jetzt in das nächste. Zwei Apfelbäume, deren Äste mit der Zeit zusammengewachsen sind, bilden einen wunderbaren Torbogen und du verlässt jetzt das Blütenmeer der Stauden und betrittst den nächsten Gartenraum. Du gehst unter den alten Apfelbäumen hindurch. Die Zweige hängen so tief, dass sie fast deinen Kopf berühren. Und genau hier geht der Weg weiter, tiefer in den Garten hinein, auf dem geschwungenen Rasenpfad. Die Pflanzen, die verändern sich. Die Staudenbeete, die werden zur Wildblumenwiese. Eine kleine, feine Wiesenfläche. Dein erster Eindruck ist Farbe, Bewegung. Rechts, links, da wachsen Gräser hoch, durchsetzt mit Butterblumen im satten Gelb. Ein paar weiße Tupfen, Margeriten, Schafgarbe. Nichts davon wirkt jetzt geplant im Sinne von akkurat. Und genau das ist der Punkt. Hier darf es wild sein. Und du hörst es auch ein dichtes, leises Summen zwischen den Halmen. Hunderte kleiner Flügel gleichzeitig in Bewegung. Der schmale Rasenpfad, der führt dich weiter. Der Rasenweg als Konstante in diesem Garten, der bringt dich zu einem weiteren Tor. Aber diesmal sind es keine Bäume. Du wirst zwischen zwei geflochtenen Weidenzäunen hindurchgeführt und betrittst den letzten Gartenraum. Diese Flechtzäune beidseitig des Rasenweges, das ist nicht einfach Begrenzung. Sie sind Struktur. Sie teilen dieses Gartenzimmer wie eine Wand bei dir in der Wohnung. Und du gehst jetzt durch die Tür hindurch weiter. Sie geben dem, was rechts und links davon wuchert, in Anführungszeichen, einen Rahmen. Der Zaun, geflochten aus dünnen Weidenruten, in dichten, leicht unregelmäßigen Reihen übereinander gesetzt. Die Ruten dunkel, fast schon ins Graubraune changierend. Ein Zeichen dafür, dass sie schon eine Saison oder zwei Wind und Regen abbekommen haben. Frisch geflochtene Weide, die ist heller, fast goldbraun. Die dunkelt erst mit der Zeit nach. Die Höhe des Zaunes ganz bewusst gewählt. Hüft hoch bis knapp brusthoch. Gerade so, dass der Zaun eine Kante setzt, ohne deinen Blick zu verstellen. Du siehst trotzdem über ihn hinweg in die Pflanzung dahinter. Und genau das ist der eigentliche Trick an diesem Material. Ein Weidenzaun, der wirkt nie hart oder technisch, wie so ein Metallzaun, so ein Stabgitterzaun es tut. Ein Weidenzaun, der fügt sich ein, fast organisch, fast so, als wäre er selbst Teil der Pflanzung. Und trotzdem übernimmt er eine gestalterische Funktion. Er definiert die Kante des Weges, hält dein Auge auf Spur und gibt der wilden Bepflanzung daneben genau die Begrenzung, die sie braucht, um nicht ins Beliebige zu kippen. Eine Wildblumenwiese allein, nicht so schön wie eine vielfältige, bunte Wildblumenwiese, die lebt vom Kontrast. Das Wilde, das braucht eine Kante und dann wirkt es zusammen richtig schön. So ein Weidenflechtzaun und auch der gemähte Rasenpfad, das sind ganz klare Strukturen. Die sind wie eine Art Rahmen für die Wildblumenwiese. Du siehst sofort, hier wurde eine Entscheidung getroffen. Bewusst wild, bewusst schön. Du betrittst also jetzt den letzten Gartenraum. Vorbei an den Weidenzäunen fällt dein Blick rechts auf zwei schlichte Holzstühle. Zeitloser Landhausstil mit den Jahren silbergrau, patiniert. Die beiden Stühle, die stehen leicht zueinander gedreht, also nicht ganz starr parallel. Fast so, als würden zwei Menschen sich gerade unterhalten wollen. Und auch genau das ist ein Gestaltungskniff. Stühle, die einander zugewandt sind, leicht schräg, die wirken einladend. Während so streng nach vorne ausgerichtete Stühle ja eher ein bisschen wie so eine Wartereihe wirken. Auf der anderen Seite des Gartens, also da hinten links, da liegt eine Ecke, sich selbst überlassen. Kein Beet, keine Struktur, einfach eine Ecke bei dir im Garten, da wächst, was wachsen will. Hohes Gras, trockene Stängel vom letzten Jahr und mittendrin vielleicht ein Stück offener, nackter Erde. Denn genau das ist Gold. Fast 3/4 aller nestbauenden Wildbienen bei uns hier in Deutschland nisten im Erdboden, nicht im Insektenhotel, im Boden. Die Sandbiene zum Beispiel, Andrena flavipes, die gräbt bis zu 20 cm tiefe Gänge in sandigen oder lehmigen Boden, legt dort 2 bis 3 Brutzellen an, da kommt noch Nahrung rein, Pollen, Nektar als Vorrat für ihre Larven. Das ist kein Zufall, das ist ja wirklich Ingenieursarbeit unter der Erde. Und du siehst nichts davon, außer einem winzigen Loch im Boden. Was diese da hinten sich selbst überlassene Ecke so wertvoll macht, das ist genau das Zusammenspiel aus 2 Dingen. Der offene Boden als Nistplatz und die wilden Stängel und Gräser direkt daneben als Nahrungsquelle, Winterschutz. Das Einzige, was diese Ecke da hinten links bei dir im Garten braucht, damit sie funktioniert, nichts. Nicht mulchen, nicht haken, nicht bepflanzen, einfach lassen. Wenn du es einrichten kannst, geht der Garten, der braucht mindestens 2 Sitzplätze und eine Ecke da hinten links, die darf machen, was sie will. Dein Blick, der wandert weiter in die Mitte dieses letzten Gartenzimmers. Und jetzt kommt der Moment, auf den dieser ganze Spaziergang eigentlich hinausläuft. Von der Holzterrasse auf den Rasenweg durch das Staudenmeer, vorbei an der Überraschungsbank, hindurch durch das Tor der knorrigen Apfelbäume, an der kleinen Wildblumenwiese vorbei, durch die Weidenzäune hindurch, genau zu diesem Punkt. Genau in dieser mittigen Achse des Gartens entdeckst du es. Ein altes, zweiflügeliges Sprossenfenster. Ein Rahmen aus altem Holz. Freistehend, auf 2 Holzpfosten montiert, zu beiden Seiten von Büschen flankiert. Genau das Fenster, das du von der Terrasse heraus schon gesehen hast. Die Flügel stehen leicht geöffnet, fast einladend, als würdest du gerade selbst das Fenster aufstoßen. Durch dieses Fenster schaust du auf die wunderbare Landschaft. Sanft geschwungene Hügel, Wiesen in unterschiedlichen Grüntönen, ein Streifen Getreide und am Horizont die verschwommenen Dächer eines kleinen Ortes, ein Kirchturm, ein Wald. Ein ganz wunderbarer Ausblick, der hier ganz bewusst eingerahmt wird. Genau das macht es so wirkungsvoll. Eine Landschaft, die kannst du betrachten, ja, aber durch diesen Rahmen wird es zum Bild, bekommt eine ganz andere Wertigkeit. Dein Auge bekommt eine ganz klare Begrenzung und genau dadurch eine Art Tiefenfokus. Der verwitterte, sich leicht abblätternde Lack auf dem Holz, der unterstreicht diesen Bildcharakter zusätzlich. Das Fenster, das wirkt ja wie ein gefundenes, gealtertes Kunstobjekt. Sträucher fassen den Rahmen zusätzlich beidseitig ein, geben ihm mehr Halt und lassen ihn fast organisch wirken, als wäre er schon immer Teil dieses Platzes gewesen. Über den Rasenpfad entlang an den üppigen Stauden, rosa, lila, Tupfer von Weiß, unter den Apfelbäumen hindurch wird der Garten immer wilder, durch die kleine Blumenwiese zum Flechtzauntor in den letzten Gartenraum, mit Blick durch das alte Sprossenfenster, hinaus in die Weite der Landschaft. Ja, so ein Endreihenhausgarten. Nicht besonders groß, liegt im Neubaugebiet und trotzdem passiert hier so viel. Die Sandbiene, die gräbt ihr Nest da hinten links in die Ecke. Die Hummel, die versucht beim Wiesensalbei an den Nektar zu kommen. Der Admiralschmetterling, der tankt am Fallobst des Apfelbaumes Energie für seinen Flug nach Südeuropa. Wunderbare Vielfalt bei dir im Garten. Eine flache Schale mit Wasser auf dem Wandbord. Ein Stück Boden, das einfach liegen bleibt. Ein heimischer Strauch und Wiesenschafgarben, weiß blühend. Vielleicht nicht die aufregendste Pflanze, aber ökologisch gesehen stellt die viele Pflanzen in den Schatten. Dieser Garten zeigt, dass beides geht. Schön und lebendig, gestaltet und wild. Ein Ort für dich und ein Ort für alle anderen, die hier auch leben. So, und ich hoffe, du bist jetzt motiviert und inspiriert, gleich in den Garten zu gehen. Ich wünsche dir und deinen Gartennützlingen alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.